Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, liebe Gäste, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Manchmal fragen mich die Leute, du siehst ein bisschen müde aus. Und ich sage ihnen, ja, wir haben zwei kleine Kinder zu Hause. Und wenn ich euch zu oft über die Kinder was erzähle, sagt mir das nach der Predigt. Seid gewiss, ich habe auch andere Beispiele also im Petto. Ich muss nicht immer von den Kindern erzählen, aber heute passt gut, deswegen kramme ich wieder die Kinder raus. Ich kann mich erinnern, als Lena mit dem Liam, mit dem ersten schwanger war, das war eine ganz krasse Erfahrung und da sind wir, erstmal, dass wir realisiert haben, wir werden Eltern, ja, sie ist schwanger, und da sind wir zum Arzt gegangen. Ja, zu einem Frauenarzt, und sie wollte unbedingt, dass ich dabei bin. Und wahrscheinlich diejenigen von euch, die Kinder haben, wissen das, wie auf einmal auf dem Bildschirm so ein pulsierender Punkt erscheint. Und die Ärztin sagte, das ist das Herz. Und man guckt und denkt, wow, das ist kein Science Fiction, das ist real. Und dann kommt man ein paar Wochen später, Monat, und sagt, ja, es, man kann noch nicht sagen, ob er oder sie, es ist noch so klein wie Gummibärchen. Und dann irgendwann sagt man, okay, man kann die Wirbeln zählen. Es ist wichtig, dass alle Wirbeln da sind und dass die Hand und die Füße, ja, 5 Finger, 5 Zehen haben. Und dann irgendwann sagt die Ärztin, okay, wir können beide Gehirnhälfte auch sehr gut schon sehen. Das ist ganz wichtig, links und rechts. Und noch andere Sachen. Und dann messen sie hier diesen Abstand, glaube ich, zwischen Hüfte und Knie und können dir sagen, ob das Kind eher groß oder weniger groß sein wird. Ganz spannende Geschichten. Eins hat aber all das, was ich gerade beschrieben habe, gemeinsam. Nämlich, man freut sich auf den nächsten Termin, weil man weiß, man geht davon aus, dieses eine hier innen drin, diese Zelle, wächst und wächst und wächst. Egal wie sehr man sich über das Herz freut, es ist wichtig, dass irgendwann, ein paar Wochen später, auch der Kopf da ist. Egal wie sehr man sich über den Kopf und über den kleinen Gummibärchen freut, auch die Wirbeln gezählt werden können und so weiter und so fort. Und dann kommen die Kinder auf die Welt und man sagt, wow, wie süß sie sind, so putzig, super. Die Eltern schmunzeln nur oder schmunzeln nicht und wissen, was das heißt. Ja? Und dann sagt die Nachbarin oder jemand, der da zu Besuch ist, oh, er kann schon stehen. Ja, so Pauli ist jetzt. Er kann schon stehen und einen Schritt machen. Uns ist aber bewusst, wenn er in einem halben Jahr genauso da ist, wo er heute ist, dass er nur stehen kann und einen Schritt nur machen kann, dann ist etwas nicht in Ordnung. Was ich damit sagen möchte, so fragil und so dynamisch kann Wachstum sein. Und ich möchte mit euch heute Morgen über geistliches Wachstum sprechen. Was bedeutet Wachstum im Glaubenskontext? Und wir können es auf zwei unterschiedliche Art und Weisen machen. Wir können es einfach als ein Referat machen, mit unterschiedlichen Punkten, etwas theoretisch. Nur, uns ist klar, Menschen lernen am besten durch Geschichten. Deswegen habe ich euch eine Geschichte mitgebracht. Eigentlich zwei, verpackt im gleichen Kapitel des Markus-Evangeliums. Und anhand dieser Geschichte werden wir uns auf dieses Thema geistliches Wachstum konzentrieren. Was das heißt damals und was es eventuell für uns heute bedeutet. Markus Kapitel 5, ab Vers 21. Ich werde nicht den kompletten Restteil des Kapitels lesen, es ist ziemlich lang. Aber ein paar Auszüge sind mir ganz, ganz wichtig und die werde ich mit euch zusammen lesen. Markus Kapitel 5, ich lese nach der Luther-Übersetzung, ab Vers 21. Markus Kapitel 5. Und als Jesus wieder herübergefahren war im Boot, versammelte sich eine große Menge bei ihm. Und er war am See. Und da kam einer von den Vorstehern der Synagoge mit Namen Jairus. Und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach: Meine Tochter liegt im Sterben, in den letzten Zügen. Komm doch und lege deine Hände auf sie, damit sie gesund werde und lebe. Und er ging hin mit ihm. Und es folgte ihm eine große Menge, und sie umdrängte ihn. Und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit 12 Jahren und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt. Und es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war noch schlimmer mit ihr geworden. Als sie von Jesus hörte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich: Wenn ich nur seine Kleider berühren könnte, so würde ich gesund. Ein Mann und eine Frau. Beide haben ein großes Problem. Der Mann ist nicht irgendjemand. Das ist der Synagogenvorsteher. Und im Prinzip ist der Synagogenvorsteher damals jemand, der einen gewissen Vorbildcharakter hat. Ob das der gerechteste Mann in der Ortschaft ist, weiß man nicht, aber auf jeden Fall ist es jemand, der eine gute Familie hat. Er weiß schon einiges über das Wort Gottes. Er weiß auch, wer Gott ist. Er hat auch eine gewisse Aura vermutlich, eine gewisse Charisma, damit die Leute ihn als Synagogenvorsteher gewählt haben. Und nicht unwichtig, er kann lesen. Er kann diese Gemeinde auch vorstehen. Synagogenvorsteher. Und da ist es aber auch ein kleines Problem mit dem jüdischen Denken in der damaligen Zeit. Ich weiß nicht, wie stark dieses Denken in dem einen oder anderen Fall ausgeprägt wurde, nur wenn so einem guten Mann etwas Schlechtes widerfährt, da kommen Fragen auf. Nicht so wie bei Donald Trump, ja, bei ihm ist klar, dass Fragen aufkommen werden, aber ein bisschen wie bei Joe Biden. Wie ist es so mit so einem guten, altgedienten Senator, was ist so mit seinem Sohn in China? Ihr merkt, die Leute stellen gerne Fragen. Und je glatter die Oberfläche ist, umso größer die Bereitschaft, an dieser Fläche anzukratzen. Ich möchte jetzt nicht viel hineininterpretieren. Ich weiß nicht, wie glatt die Oberfläche des Synagogenvorstehers war. Ich weiß nur, dass die Sterbenskrankheit seiner Tochter mindestens 2 Probleme mit sich zog. Ein persönliches und ein gesellschaftliches. Mindestens 2. Persönlich klar, kein Vater will, dass seine Tochter stirbt. Gesellschaftlich, ja, sozial, geistlich, ja, weil da Fragen aufkommen. Warum stirbt sie denn, die Tochter des Synagogenvorstehers? Und da ist die Frau. Bei ihr ist die Oberfläche sehr rau. 12 Jahre, die gleiche Krankheit, ein großes Problem, was sie mindestens auf 3 Ebenen disqualifiziert hat. Konnte nicht heiraten, kein Mann würde mit so einer Frau die Ehe eingehen, keiner würde zu ihr nach Hause gehen, alles, was sie berührt hat, war unrein aufgrund der Krankheit und schließlich war sie ausgeschlossen aus dem Gottesdienst. Nicht, weil sie viel weiter kommen könnte da in Jerusalem, in diesem Tempel, aber immerhin gab es eine Halle für die Frauen. Waren die Heiden, waren die Frauen, die Männer und so weiter. Und ich frage mich, wo bin ich in der ganzen Geschichte? Was hat sie überhaupt mit mir zu tun? Und eins ist mir klar geworden, nicht nur in Bezug auf mich. Ich vermute, ich rede auch nicht nur für euch, sondern auch ein bisschen über euch. Wenn jemand nicht einverstanden ist, kann sich melden. Keiner möchte als Verlierer angesehen werden. Keiner steht morgens auf und sagt, yes, ich bin der größte Verlierer dieser Welt. Jawohl. Auch wenn wir manchmal uns als Verlierer fühlen, auch wenn wir manchmal die anderen uns suggerieren, wir wären Verlierer, es ist kein gutes Gefühl. Ich bin ein Verlierer. Und genau so haben sie sich diese zwei gefühlt. Der Synagogenvorsteher, nicht nur weil seine Tochter verliert, aber auch die Frau, die eine Menge verloren hat. Der Text steht, sagt weiter, sie hat viel Geld aufgewendet für viele Ärzte. Das heißt, es geht nicht nur um finanziellen Verlust, was ich hier meine, sondern du verlierst dein Gesicht, du verlierst deine Gesundheit, du verlierst deine Wirkung auf die anderen. Und in eine nicht individualistische Gesellschaft, wie die jüdische oder generell wie alle Gesellschaften vor 2000 Jahren, wo jeder angewiesen war auf ein Netzwerk, entweder von Familien oder Freunden, ist Verlierer zu sein fast ein Todesurteil. Beide kommen aber zu Christus. Und ich frage mich manchmal, wo habe ich mich das letzte Mal als Verlierer gefühlt? Und was war meine erste Reaktion? Ich kann euch viele Geschichten erzählen, dafür bin ich aber nicht da heute. Wahrscheinlich ist es gut, wenn ihr jetzt eine persönliche Geschichte irgendwo ausgraben würde und euch die Frage stellt, nicht nur, wie geht es mir dabei, das ist so dieser psychologische, therapeutische Ansatz, ja, und wie geht es dir dabei, natürlich geht es mir nicht gut, ja? Sondern was machst du, wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Mein kleiner Sohn, der Liam, er ist bald 3. Wenn etwas Schlimmes passiert und wenn er sich wehtut, er kommt entweder zu mir oder zu seiner Mama und sagt, pusten, Papa pusten, Papa pusten. Und egal was ich tue, es spielt gar keine Rolle. Der Papa geht hin und pustet. Und ich frage mich manchmal, Junge, ich würde mich so freuen, wenn ich dir auch mit 18 genauso helfen könnte. Es ist eine Illusion. Ich weiß. Aber wenn er da mit 18 immer noch zu mir kommt und sagt, Papa, können wir reden? Dann ist doch nicht alles verloren. Aber Wachstum, wir reden heute über Wachstum. Der Synagogenvorsteher kommt zu Jesus und sagt, Meister, so und so schaut es aus. Bitte komm zu mir nach Hause. Das konnte die Frau nicht sagen. Ich weiß nicht, ob sie ein Zuhause hatte, aber das konnte die Frau nicht sagen. Ihr ist überhaupt nicht in den Sinn gekommen, den Meister zu sich nach Hause einzuladen. Der Synagogenvorsteher, da merkt ihr, er ist auf der Verliererseite, ja, aber immerhin hat er ein paar Joker hier im Ärmel. Komm zu mir nach Hause, das ist schon mal viel. Und leg bitte deine Hände auf sie. Und dann wird sie gesund. Im Prinzip, Meister, ich weiß ganz genau, was du tun sollst, damit mein Problem weggeht. Ich habe einen Plan. Ich bin der Synagogenvorsteher. Ich weiß ganz genau, was du tun sollst, damit es mir besser geht. Nicht mir, Meister, meiner Tochter. Ich weiß es. Komm, Hände auflegen und dann ist alles gut. Die Frau mag sowas nicht. Stellt euch mal vor, die Frau kommt zu Jesus und sagt, hey, ich werde dir jetzt ein paar Ideen geben, großer Rabbi, wie du mir helfen kannst. Die Frau kommt von hinten ran, so sagt der Text, und sagt, ich werde sein Gewand berühren und wenn ich den Saum seines Gewandes berührt habe, da werde ich gesund. Stopp. Was passiert hier? Was ist das? Magisches Denken. Magisches Denken ist das. Ist nicht gut. Und Jesus Christus, wird er sich auf diese Idee einlassen? Da merkt ihr, wie unser Kopf, made in Seventh-day Adventist Church, strukturiert ist. Jesus Christus sagt nicht zu dem Vorsteher, Meister, super, du hast es erkannt. Hand auflegen, klappt alles. Bravo. Jesus Christus geht auch nicht zu der Frau, er wusste alles. Ja? Sagt, magisches Denken wird eng für dich. Weder der eine wird gelobt, noch die andere wird verdammt. Beide dürfen zu ihm hin. Und jetzt etwas aus der Pädagogik, aus der praktischen Pädagogik. Wichtig ist es nicht, was an Lösungsansätze die Kinder mitbringen. Wichtig ist es, welche Beziehung die Eltern zu ihnen haben. Das ist mir bewusst geworden. Die Kinder können nicht immer die besten Lösungsansätze mitbringen. Manchmal kommen sie zu uns und wollen etwas, wo wir wissen, dass es nicht sinnvoll ist. Aber es kommt nicht auf ihren Vorschläge an. Egal wie schlau oder dumm sie sind. Es kommt einzig und allein auf die Beziehung. Ich habe hier einen sehr guten Kollegen im Nachbarbezirk. Aber das ist die nächste Predigt nach der Radikalität. Über Mission will ich mich mit euch unterhalten. Und er sagt, wir missionieren mit Informationen. Jesus Christus missioniert mit Beziehung. Nur am Rande. Und das hat mich so zum Nachdenken gegeben. Wie werde ich wahrgenommen? Was wird wahrgenommen? Meine Informationen, mein Wissensvorsprung? Bei zwei kleinen Kindern, die 3 und 1 sind, das ist nicht so schwer. Nur mir ist bewusst, in ein paar Jahren wird es andersrum sein. Sie werden den Wissensvorsprung haben in Bezug auf mich an mehreren Stellen. Was mache ich dann? Ich werde nie so gut sein in der technischen Computerwelt und auch Ihre Welt werde ich wahrscheinlich an mehreren Stellen nicht verstehen. Ich habe nur eine einzige Möglichkeit in meiner Tasche. Die Beziehung. Und wenn sie stimmt, sind alle anderen Dinge, die mit Wissen, Erkenntnis und so weiter, wie die neue Generation bla 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 sagt, ja, alles, was noch dazu gehört, ist nicht unwichtig, aber zweitrangig. Jesus Christus fängt an, ich gucke auf die Uhr, Jesus Christus fängt an, mit diesen zwei irgendwie jetzt ein Wachstumsprozess anzuleiern, ja, einzuleiten. Und ich würde gerne mit der Frau beginnen. Er sagt im Vers 34, Frau, dein Glaube hat dir geholfen. An seiner Stelle, vor 10 Jahren, sogar vor 5 Jahren, hätte ich ihr gesagt, dass das magische Denken nicht richtig ist. Und ich hätte ihr auch im Detail erklärt, warum dieses magische Denken nicht biblisch ist. Aber sowas von könnt ihr euch nicht vorstellen. Du willst was von mir Okay, kriegst du es, aber jetzt erkläre ich es dir. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Versteht mich nicht falsch. Ich bin nicht gegen Richtigstellung von Missverständnissen. Nur es gibt zwei Möglichkeiten, Missverständnisse richtig zu stellen. Indem man ein Gegenprogramm aufwirft oder indem man den Leuten sagt, was sie alles falsch machen. Jesus Christus bietet hier ein Gegenprogramm. Er redet nicht über den Saum seines Gewandes, er redet über ihren Glauben. Er redet nicht über ihre Vorstellungen. Woher hast du sie? Wo hast du sie gelesen? Wo hast du gegoogelt? Falsche Webseite? Ich gebe dir die richtige? Nein. Nein. Er nennt sie meine Tochter. Was ist euch lieber? Ich kann euch sagen, was mir lieber ist. Bei dem Synagogenvorsteher war es ein bisschen schwieriger. Wisst ihr warum? Weil sein Portfolio dicker war. Der Mann, der wusste schon was. Und das mit dem Handauflegen, muss ich euch sagen, es ist nicht falsch. Und dass er ihn zu sich nach Hause eingeladen hat, es ist auch lobenswert. Ist alles gut. Nur was sagt er zu ihm, als die kamen und gesagt haben, hey, bemühe den Meister nicht, deine Tochter ist tot. Jesus sagt zu ihm, fürchte dich nicht, glaube nur. Liebe Geschwister, ein Adventistenkind spricht an dieser Stelle zu euch. Es ist leichter, Rituale zu zelebrieren, als zu glauben. Sage ich euch. Es ist leichter, Rituale zu zelebrieren, als zu glauben. Und es ist leichter, Leute zu sich nach Hause einzuladen und zu glauben, dass auf diese Art und Weise wir ihnen einen großen Gefallen getan haben, als unsere Angst in den Griff zu kriegen. Das ist meine persönliche Erfahrung. Wenn ihr mich fragt, über die adventistische Rituale und so weiter, nicht, versteht mich richtig, es ist keine Kritik an die. Hier reden wir über geistliches Wachstum aber. Ja. Dann merke ich bei mir, dass es leichter ist, den Glauben zu umgehen und die Angst in den Griff zu bekommen, indem man einfach so starr bleibt und sagt, okay, jetzt durchatmen, jetzt weiß ich, was Sache ist. Jetzt muss ich das machen und dann das machen. Nur, wir wissen alle, wir sind erwachsene Leute, die Welt funktioniert nicht nach Schema F. Und unser eigenes Leben funktioniert auch nicht nach Schema F. Und auch die Welt unserer Kinder nicht. Und da mutig zu sein und nicht Angst zu haben. Und dann zu glauben, auch wenn es schwierig ist, auch wenn es eng ist. Leute, das ist Champions League Finale. Da kommt nicht irgendeine Mannschaft, sondern da kommen Leute, die gefightet haben. Und nicht gefightet, um etwas zu beweisen, den anderen, sondern in erster Linie haben sie mit sich selbst gekämpft. Und ganz ehrlich, ich bin mittendrin, ich bin auch dabei. Ich habe das Finale noch nicht erreicht. Was macht Jesus? Hier gibt es Leute, die über den Kontext mehr sagen können als ich. Ich habe irgendwo was Spannendes über die Klageweiber gelesen. Jesus schickte die Klageweiber weg. Und es ist interessant zu erfragen, welche Rolle hatten die Klageweiber gehabt? Und warum schickt Gott Jesus die Klageweiber weg? Manche sagen, dass Klageweiber dafür da sind, um die bösen Geister zu vertreiben. Und wenn das so ist, jetzt möchte ich mich nicht festlegen, frage ich mich, was ist der Unterschied zwischen dem Synagogenvorsteher und der blutflüssigen Frau? Bei ihr war klar, dass sie dachte, wenn ein Meister heilende Kräfte hat, die strahlen aus, auch über sein Gewand. Warum der Synagogenvorsteher aber sollte erstmal sich von den Klageweibern befreien, bevor Jesus Christus etwas getan hat, was einmalig ist. Und das finde ich interessant. Jesus Christus handelt hier nicht nur als Heiler, sondern er handelt als Schöpfer. Im Prinzip Jesus berührt die tote Materie. Und Kraft seines Wortes, genauso wie im 1. Mose 1 und 2, erschaffte ein neues Leben. Und als mir das bewusst geworden ist, habe ich für mich gedacht, im Prinzip ist das, was ich lernen soll, ist mich auf diese Berührung Christi auch heute noch einzulassen. Einfach einzulassen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel tote Materie, tote Gedanken, tote Ambitionen, tote Vorstellungen, ich will nicht weiter tiefer graben, tote Weltbilder oder tote Gottesbilder in uns schlummern. Manches muss weg. Einfach weg. Anderes? Das andere kann auch zum neuen Leben erweckt werden. Aber nicht von uns heraus. Die Auferstehung der Tochter des Jairus war im Prinzip eine Auferstehung des Vaters. Die Tochter ist von den Toten auferweckt worden, weil sie tot war. Das Mädchen hatte das kleinere Problem. Der Vater hat ein viel größeres Problem gehabt. Viel größeres. Es war für Jesus Christus viel leichter, sage ich mal so, entspannter, ein toter Mensch zu berühren und zu sagen, hey Mädchen, ich sag dir, steh auf. Und es war viel, viel schwieriger, das Portfolio des Synagogenvorstehers erstmal in Frage zu stellen, ihn behutsam zu führen zu einem angstfreien Glauben. Etwas, was ich leicht ausspreche, aber ganz schwer umsetze. Was sollten die lernen? Was ist eigentlich geistliches Wachstum? Die Frau wurde durch die Berührung Jesu Christi gesund geworden. Die erlebte eine Heilung. Nur das Ziel Gottes, das Ziel Jesu Christi war, ihr Heil zu schenken. Es ist schon ein Unterschied, ob wir von Gott nur den Segen erwarten oder ob wir bereit sind, diesen Gott kennenzulernen und uns auf ihn einzulassen. Und wir verwechseln oft Heilung mit Heil. Was sollte der Synagogenvorsteher lernen? Er sollte sich von einigen Dingen verabschieden, von seinen Ängsten, von seinen Vorurteilen, auch von der Bereitschaft, Jesus Christus vorzuschreiben, was er sagen soll, damit seine Tochter gesund wird. Der letzte Satz, Nebensatz der Geschichte gefällt mir aber am besten. Würde ich dir sagen, warum? Jesus fordert nur die Eltern auf, diesem Mädchen zu essen zu geben. Und da komme ich zu dem Ziel des geistlichen Wachstums, generell des Wachstums. Jesus Christus hat nicht zu den Eltern gesagt, und bitte schickt das Mädchen nächste Woche in die Synagoge, damit sie im Rahmen der lebendigen Gemeinde allen Leuten erzählt, was sie erfahren hat. Könnte auch so vorgehen, oder? Oder sie soll mal ja, sich überlegen, wahrscheinlich, geistlich noch einen Einfluss auf ihre Mitschüler zu haben. Jesus sagte zu den Eltern, gebt ihr bitte was zum Essen. Jesus Christus versucht, die Menschen wieder in einen ganz normalen Alltag hineinzuführen. Er bietet ihnen kein Hokuspokus, keine geistliche Show, sondern er bietet ihnen ganz schlicht und einfach einen normalen Alltag. Normalität. Wisst ihr, wie viele Leute sich wünschen, Normalität in ihrem Leben zu haben? Ich als Pastor kriege ich schon einiges mit. Vor allem auch jetzt nach einem Jahr Corona. Im Prinzip geht es nicht um große Dinge. Es geht darum, dass Eltern manchmal es nicht schaffen, ihre Kinder ja, in dem schulischen Betrieb zu begleiten. Es geht manchmal um ganz simple Dinge, wie warme Mahlzeiten und so weiter und so fort. Ich will das nicht weiter ausführen. Aber das bedeutet Heilung und das bedeutet Wachstum, wenn jemand selbstständig seinen Alltag, auch seinen geistlichen Alltag bewältigen kann. Jesus Christus hat kein Problem mit Verlierern. Er hat eher Probleme mit Menschen, die wissen, was Sache ist. Und wenn du heute das Gefühl hast, es gibt etwas, was mir am Herzen liegt, oder es fühlt sich nicht angenehm an, auch wenn du es nicht definieren kannst, warte auf seine Berührung, öffne dich für seine Berührung. Sag ihm nicht, was er tun soll oder nicht tun soll. Sei einfach offen für seine Berührung. Und die kann auf unterschiedliche Art und Weisen erfolgen. Durch ein Wort, durch einen Anruf, oft durch dein Kind oder durch jemanden, von dem du es am wenigsten erwartet hast. Er kann heute noch Herzen berühren. Vergiss dein Portfolio, vergiss die glatte Oberfläche, vergiss auch deine Krankheiten, die dich begleiten. Und denk daran, wenn dein Glaube so klein ist wie ein Senfkorn, so klein, kann aus diesem Glauben heraus etwas Großes erwachsen. Und das wünsche ich dir heute Morgen. Amen. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Sabbattag. Danke, dass draußen das Wetter sonniger, wärmer, angenehmer geworden ist. Und wir laden dich, lieber Jesus, in unser Leben erneut ein und bitten dich, dass du unser Herz und unsere Gedanken berührst und uns hilfst, wo wir mit dir zusammen wachsen können, uns entwickeln können, unsere Beziehung zu unseren Kindern, Eltern, Freunden, Nachbarn, Verwandte vertiefen können. Vater im Himmel, wir bitten dich um deine Führung, um deine Leitung. Alles, was wir sind und alles, was wir haben, verdanken wir nur dir. In deinem Namen. Amen.